DBZ, der Podcast. Wir zeigen, wie gebaut wird und womit.
Willkommen zur Folge 138 von DBZ, der Podcast. Heute bin ich zu Gast bei Guido Strohecker im Architekturbüro Strohecker & Partner in Graz. Den Podcast nehmen wir für die Every Group auf. Sie vereint globale Innovationskraft mit lokaler Präsenz. Die Every Group hat mehr als 200.000 User und über 13.000 Kunden. Lieber Guido, du bist seit 1997 staatlich befugter und beeideter Ziviltechniker und hast 1996 die Unterm Strich Software GmbH gegründet. Seit 2006 bist du Lehrbeauftragter an der TU Graz zu dem Thema Kostenmanagement, Marketing, Akquise, Controlling, Management und Businessplan für Architekten. 2023 wurde Strohecker & Partner Architekten Ziviltechniker GmbH gegründet, entstanden aus der DI Strohecker ZT Ziviltechniker GmbH. Das Büro beschäftigt aktuell 7 Personen. Ich freue mich, dass ich hier bei dir in Graz sein darf.
Hallo und willkommen.
Ja, vielleicht wird den einen oder anderen ein bisschen irritierend. Was hat ein Guido Strohecker zu tun mit einem Podcast für eine Every Group? Und vielleicht kannst du uns zum Beginn mal den Zusammenhang etwas erläutern, erklären.
Also das, ich versuche es kurz zu machen. Die Zeit ist begrenzt und Zeit ist Geld in dem Fall. Das ist ja eines der Themen heute. Gründung unterm Strich, du hast es gesagt, 1996 mit meinem Partner Peter Remitz gemeinsam auf der Suche, junge Architekten, auf der Suche nach, was bleibt eigentlich uns von unseren Projekten cashmäßig übrig. War damals nicht so, wie alle jungen Architekten am Hungertuch nagelnd am Wochenende arbeitend und in die Nächte hinein. Und dann kommen die ersten Verantwortungen in Richtung Familie, Kinder und so weiter. Und dann schaut man halt ein bisschen, wo bleibt das Geld eigentlich übrig von unseren Projekten, die wir durchaus kreativ gemacht haben. Und das ist die Geburtsstunde von unserem Strich gewesen. Und 25 Jahre später ist nicht nur die Software gewachsen, sondern auch wir sind älter geworden. Und wir haben immer gesagt, in unserem Streben als CEOs dieser Softwarefirma, die muss jung bleiben. Die muss jung bleiben, die muss immer junge Generationen mit neuen, frischen und Ideen, vor allem im Überleben in diesem durchaus harten Job unterstützen. Und all die Dinge ein wenig wegnehmen, um der Kreativität und das, was Architekten und Ingenieure eigentlich tun, wieder Raum zu geben. Und dann war das Thema irgendwann mal, ja, es ist einmal dann soweit, dass auch ich älter werde und auch mein Partner älter werden. Und wir haben es nicht gesucht. Die Every Group hat uns gefunden. Wir haben es nicht gewollt. Wir haben gesagt, schauen wir mal. Also ein österreichisches Wort, schauen wir mal. Und aus diesem schauen wir mal ist dann vor 2 Jahren durchaus diese Kooperation und auch die Übergabe stattgefunden, wo wir gesagt haben, okay, das ist für uns ein sicherer Hafen für unser sehr erwachsenes Kind, das wir damals gegründet haben, in Richtung einer weiteren Streuung und einer weiteren Vergrößerung also im gesamten Strukturbereich.
Ihr habt dann festgestellt, das Baby ist gut versorgt, dann können wir loslassen.
Sehr gut versorgt, genau. Sehr gut. Das ist ja das Thema immer, ne? Haltest du fest an etwas bis zum Knecht, geht nicht mehr. Manche übertreiben das und das Baby ist dann tot wieder. Mhm. Und ich habe gesagt, nein, wir müssen das laufen lassen und es sind die Richtigen. Es sind alle unsere Leute sind drinnen. Wir haben das perfekt übergeben. Das sind junge Menschen, die die Every Group treiben, die haben neue Ideen, die haben vieles andere, was wir natürlich im Social-Media-Bereich jetzt neu kreiert, Richtung KI-Stichwort-Thema. Mhm.
Kommen also wir gleich noch drauf.
Diese ganzen Dinge muss man immer am Laufen halten, wenn Software immer jung sein soll.
Mhm. Unterm Strich, ich habe mir nochmal nachgeschaut, es heißt ja Controlling Management Software. So, da habe ich mich dann bei mir in meinem Stuhl zurückgelehnt und dachte mir, okay, so viele Begriffe in einem Satz, die ich jetzt nicht unmittelbar mit Architekten und Architektinnen verbinden würde, habe ich selten in einem Satz gehört.
Ja, das ist, also ich bin ja per se kein Betriebswirt, ja? Ich bin Vollblutarchitekt und wir haben etliche Projekte davor, vor der Gründung von unterm Strich gemacht, die durchaus Preise eingeholt hat. Wir sitzen in Graz, Gründungsthema der Grazer Schule, europamäßig durchaus ein Namen in der Architekturszene. Und wie es so ist, es ist halt von dem, was in der Kreativität richtig Vollgas geht, im Cashflow am Konto wenig hängen geblieben. Und das ist die Differenz gewesen, weil ich gesagt habe, so kann es nicht sein. Und da kommen wir jetzt zu einem Thema, woran liegt es? Nicht nur beim Überarbeiten von Stunden und Stunden und Stunden, die man am Wochenende sitzt, umsonst Wettbewerb macht, umsonst Stunden kreiert oder noch einmal für den Entwurf einsteigt. Nein, es liegt auch daran, dass viele Kollegen und wir auch selbst einmal wissen mussten, was ist denn der Wert unserer Leistung? Was ist unsere Leistung denn wert? Und diese Frage, die führt uns dann zu einer Umfrage voriges Jahr, weil eine der Kernfragen, warum unter Strich gegründet worden ist, weil der Wert der Leistung muss einmal transportiert werden. Was ist eine Dienstleistung wert? Was bin ich als Architekt wert?
Also das würdest du dann auch als man spricht ja im Neudeutschen gerne vom USP, das ist dann schon der USP, der unterm Strich letztendlich danach ausmacht.
Einer. Und der zweite, und das ist bis heute noch der USP, ist Änderungsmanagement. Simple. Änderungsmanagement. Unser Geld in Architektur und Ingenieurbüros liegt auf der Straße und in Büros durch kein Änderungsmanagement. Wir ändern auf Wunsch der Auftraggeber, wir ändern auf Wunsch von irgendwelchen Dingen, wir ändern rundherum, aber wir verrechnen dafür nichts.
Ich muss eben gerade spontan, kennst du dieses kleine rote Buch von Meinhard von Gerkan, wo er geschrieben hat über den Berliner Flughafen?
Ja.
Musste ich eben gerade dran denken. Aber das, wenn wir da jetzt einsteigen würden, ich glaube, da hätten wir nochmal einen eigenen Podcast. Ist nur so am Rande.
Das ist großartig.
Lass uns mal auf die jungen Architektinnen, also beziehungsweise auf die Studierenden kommen. Die lernen heute an den Hochschulen und Universitäten im Bereich Architektur beispielsweise entwerfen und konstruieren, Gebäudelehre, Städtebau, Architekturgeschichte etc. etc. Aber letztendlich, was fehlt ihnen deiner Meinung nach für ihr späteres Berufsleben? Oder wenn sie jetzt nicht angestellte Architekt sind oder Architektin, sondern auf die Idee kommen, sich selbstständig zu machen, was fehlt ihnen am meisten, was ihnen während ihres Studiums eigentlich nicht beigebracht wird?
Unternehmerische Ausbildung. Ganz einfach.
Aber wieso eigentlich?
Weil Architekten Lehrende sind auf der Uni und selbst keine Unternehmer.
Na, aber manchmal schon auch.
Nur die Großbüros.
Okay,
nur in den Großbüros, wo aber dann im wenigsten Fall, ich will das nicht alle verallgemeinern, aber in den wenigsten Fällen der Architekt der Unternehmer, sondern meistens der Ingenieur. Das ist im Grunde, und jetzt sind wir bei einer Gehirngeschichte drinnen, was unterscheidet den Architekten zum Ingenieur? Der Ingenieur denkt in Zahlen, der Architekt in Bildung. Ich muss mir selbst von meiner Wirtschaftsberaterin die Zahlen, die sie ganz normal liest, in einen schönen Tortendiagramm gießen lassen, weil das verstehe ich. Das ist mein Bild.
Ja? Okay.
Und so dicken Architekten und Ingenieure, ich rede jetzt von Hochbauingenieuren klarerweise, Statik ist immer Excel-orientiert, zahlenorientiert, da geht es um Zahlenverhältnisse. Die sehen sofort, wenn was schiefläuft oder nicht schiefläuft. Bei Architekten, wir sehen Bilder. Also, wir sehen Räume, wir sehen am wenigsten blanke und langweilige Zahlen.
Ah, das heißt, man müsste vielleicht ein Bild machen von dem Geld- oder Goldspeicher von Donald Duck und immer mit so einer Anzeige, wie viel da drin ist.
Zum Beispiel, das wäre schon mal sinnvoll. Aber zur Universität und zur Universitätenausbildung, ja, es ist bis heute, wir leben jetzt 2025, ich bin jetzt seit gefühlt 17 Jahren auf der Uni zuständig für Controlling Management als Freifach. Und ich habe immer schon gesagt, bitte mach das als Hauptfach.
Mhm.
Ja, ich sage zu meinen Studenten, ich habe immer pro Semester 20, 30 Studentinnen. Und da frage ich mal, wie seht ihr das, was ich euch da bringe? Also, das ist eines der wichtigste Kernbereich. Wir werden ja selbstständig. Wenn wir das nicht lernen, dann sind wir gar nichts draußen.
Mhm.
Also das Wissen der Jungen geht schon in die Richtung, sie wollen wissen, aber die ältere Generation gibt ihnen das nicht, weil sie es nicht geben kann.
Also das heißt, würdest du jetzt sagen, dass sind Architekten Unternehmer, nach dem, was du jetzt gerade gesagt hast, ja nicht unbedingt? Oder denken sie unternehmerisch?
Nein, also, weil sie es nie gelehrt kriegen.
Ja, das fängt wirklich bei der Wurzel an.
Es fängt bei der Wurzel an. Wenn sie es auf der Uni gelehrt bekommen, dass es wichtig ist, zu wissen, was ist der Leistung wert, was du da tust, wie schaut der Gemeinkostenfaktor aus, wie errechnet sich ein Stundensatz in der Thematik. Das sind nur grundlegende Dinge, ganz wenig. Aber das ist Grundlage eines selbstständigen Tuns. Wie gehe ich mit Mitarbeitern um, Unternehmensführung und so weiter. Das Ding fängt bei 2, 3 Mitarbeitern an. Dann solltest du das schon wissen. Und die meisten lernen das über schmerzhafte Eigenerfahrungen bis hin zum Konkurs, bis hin zu diesen Dingen, die alle nicht schön sind, oder zu massiven Projektausfällen, weil ich nicht weiß, wie kann ich in Zukunft planen, wie kann ich mit dem Geld umgehen, mit dem Cashflow umgehen.
Jetzt haben wir das Thema Architekten im Kontext Unternehmer gerade besprochen. Würdest du denn sagen, dass Architekten Dienstleister sind? Und wenn ja, Was aus deiner Sicht wäre denn letztendlich die Dienstleistung beziehungsweise die Maßeinheit dieser Dienstleistung?
Das ist eine harte, es ist nicht eine harte Frage, sondern das ist eine sehr kontroverse Frage, weil da werde ich meine Kollegen immer sehr schief angeschaut, wenn ich sage, natürlich sind wir Dienstleister. Wir übernehmen einen Vertrag, wir übernehmen ein Projekt, wir übernehmen den Cashflow des Auftraggebers in Verantwortung als treuhänderisches Thema. Also leisten wir Dienst an dem Kunden. So sehe ich das, dass die Architektur per se Kreativität im Raum erfüllen ist. Das ist ein anderes Paar Schuh. Aber eigentlich sind wir Dienstleister. Hm. Ganz normal.
Lass uns mal einen kleinen Schwenk machen Richtung HAI. Du hattest mal in einem Vortrag gesagt, dass viele
langes
andere...
Thema.
Okay, der dritte Podcast.
Langes Thema.
Ich sehe schon, wir müssen hier Folge 1, 2, 3 und so weiter machen. Nein, Spaß beiseite. Du hattest mal gesagt, dass es viele andere Wege ohne HAI gibt.
Ja, absolut.
Okay, dann nehmen wir Beispiele.
Absolut. Die HAI ist ja in Deutschland per se nicht von den Kammern aus gestattet, sondern als Gesetz da gewesen. Und das war der Grund, warum sie überhaupt so lange gehalten hat. Ja? Mhm. Überall im Rest von Europa war EU-Dienstleistungsrichtlinie weg mit schon allen kammerlichen Geschichten. Belgien Strafe, auch Österreich angedroht Strafe und so weiter. Und ich war dann Funktionär über einen längeren Zeitraum in der österreichischen Funktion der Vertragsgestaltung und der Honorarempfehlungsgeschichte in der Form. Und wir haben damals entwickelt, das gibt es jetzt nicht mehr, eine Form der Stundenberechnungsmodelle nach dem Modell Schweiz. Mhm. Ja? Die Schweiz hat mit der ETH Zürich ganz kurz ein Modell erfunden, das unglaublich eingeschlagen ist seinerzeit. Die haben mit der ETH Zürich 1000 Projekte untersucht, circa wie viele Stundenleistungen auf welches Projekt in welcher Kategorie verbraucht worden ist. Dazu brauchst du natürlich eine Stunderfassung, damit man das statistisch, ich brauche statistische
Kennzahlen. Du brauchst Daten.
Ich brauche einfach Daten. Wir hatten schon mit dem BKI mal geredet, aber wir waren zu früh für das BKI, aber das ist ein anderes Thema, damit wir solche Daten bekämen. Mhm. Wir haben in Deutschland ein großes Thema mit einer großen Berufshaftpflichtversicherung laufen, wo es vielleicht funktionieren kann, die eine große Menge an Kunden hat, wo solche Abfragen laufen könnten. Und das Thema ist dann, du brauchst solche Daten, damit du sagen kannst, okay, Projekt XYZ in der Lage, so und so viele Stunden plus, minus, da gibt es ja diese Schere, ne? Und da drinnen findest du dich wieder. Und genau solche Modelle haben wir entwickelt für Neubauten. Das hat super funktioniert. Aber man muss natürlich die Kollegen davon überzeugen, dass sie jetzt ein bisschen mehr rechnen müssen. Das war die Schwierigkeit. Das heißt, die Kammern haben es verabsäumt in diesem Back to the roots, universitären Bereich, Herrschaften, wir müssen eigentlich unten anfangen, einmal eins und so weiter, ne? So, die Grundlagen der
Das kleine einmal eins,
ja, der Betriebswirtschaft zu lernen, damit wir da oben rauskommen und mehr verdienen. Der Witz war ja dabei, dass ich nicht weniger verdiene durch ein Stundensatzberechnungsmodell, sondern mehr, weil ich anders darstellen kann. Kurzer Zeitschwenk. Wir machen jetzt Prozentwurzel aus der Hypotenuse von einem Baukostenansatz und da kommt irgendein Honorar raus. Nicht nachvollziehbar. Nicht, also für einen Kunden nicht. Du brauchst dann die HAI mit, ich weiß nicht,
für das viel Das ist alles nur nicht transparent.
Null. Da ist genau nichts drin, ne? So zum Thema Transparenz. Auf der anderen Seite machst du was anderes und sagst, okay, für dein Projekt werde ich verbrauchen so und so viele Stunden.
Mit dem Stundensatz von?
Nein, der Stundensatz kommt noch nicht.
Ah, okay.
Nur Stunden, das ist meine Leistung, die ich dafür brauche, damit du das Ergebnis erzielen kannst. Und diese Leistung unterteilt sich in diese Leistungsempfehlungen. Vorentwurf, Entwurf, das Ganze, die Beschreibung der Leistung. Mhm. So, wo wird mehr gehandelt? Dort, wo Geld als erster steht oder dort, wo die Leistung als erster steht? Mhm. Die Psychologie des Verkaufs. Ja? Dort, wo Geld als erster steht, das geht billiger, da stehen noch 13 andere vor der Tür. Die geben Rabatt. Dort, wo Leistung hinsteht, da tut sich der Kunde selber schwer, hier Rabatt zu verlangen, Leistung zu kürzen.
Ja.
Wir können dann uns unterhalten.
Der Preis ist ja schnell gekürzt.
So, Preis ist schnell gekürzt. Ne? Und der Stundensatz kommt aber ganz zum Schluss. Das ist ein bisschen Psychologie im Verkaufer in die Richtung, damit wir nicht ganz oben anfangen, sondern eher weiter unten.
Was glaubst du denn, was ist deine Meinung? Wann ist eigentlich ein Bauprojekt erfolgreich?
Auch wieder mehrere Komponenten. Wenn es wirklich für alle erfolgreich ist, das heißt, alle haben...
Bauherr ist zufrieden.
Alle ist zufrieden und so weiter. Und dann gehört es dazu, dass der Bauherr ein wenig versteht, was er will. Als erstes. In den wenigsten Fällen habe ich das hier gesehen, dass Bauern alles verstehen, was sie wollen. Sie wollen viel. Aber man muss ihnen einmal erklären, dass diese und jene Sachen nicht funktionieren. Also dieses Nicht-Thema muss man mal positiv rüberbringen. Das ist immer so ein positives Thema von negativen Geschichten. Also wir wollen ja nicht Spartakus wiederholen und Marathon und dann sterben mit dieser Information. Die kommen, also das soll es nicht sein. Und das heißt, ich hab, das ist aber ein, da sehe ich aber den Architekten als Mediator durchaus in der Erklärung, okay, super, dass du mit diesem Projekt zu mir kommst, jetzt erkläre ich dir mal, was ist notwendig, um das umzusetzen. Das wäre die Beratungsthematik, bevor ich jetzt in einen Plan einsteige. Mhm. Bei mir ist immer so, es gibt einmal einen Haufen Beratungsthemen, bevor wir überhaupt einen Plan angreifen. Also damit wir klar und sicher sind, was ich verstehe,
was will
dich,
der Gegenüber.
Was will der Gegenüber? Ja. Und in der Kommunikation liegt ja die Hauptproblematik an Missverständnissen. Noch nicht, ne?
Ja.
In jeder Beziehung.
Ja.
Wie zu Hause, wenn wir es so sehen. Und in weiterer Folge ist natürlich klar, dass auch der Architekt jetzt nicht nur sich auf den Plan konzentriert, sondern links, rechts, vorne, hinten eigentlich das ursprüngliche generalistische Wissen und Know-how braucht und das einsetzen soll, damit er die Führungsrolle in einem Planungsteam bei einem Projekt übernehmen kann. Das haben wir verlernt. Das kennen die Großbüros, aber da sitzen nicht Architekten vorn, ganz selten, sondern meistens Ingenieure. Engineer Consultants.
Ja, oder aber du hast die großen Architekturbüros, wo dann die Inhaber oder Gründer,
wie auch immer. Mehrfach Konkurs gegangen sind.
Warte. Oder die andere Seite, dass sie halt gar nicht mehr so der Gestalter sind, sondern so definitiv der Manager-Typ.
So
und wenn du mit denen sprichst, ich habe da eine spezielle Person im Kopf, den habe ich vor zig Jahren mal gefragt und habe gesagt, sag mal, der hat auch ein über 100-Mann-Büro. Ja. Sag ich, was würdest du eigentlich am liebsten machen? Und er hat damals zu mir, werde ich nie vergessen, sagt er, das ist eigentlich eine gute Frage. Ich sagte, weißt du, am liebsten hätte ich 5 Mann und würde wieder gerne jedes Detail gestalten. Sagt er aber, kann ich nicht.
So. Und das ist so eine Themengeschichte, nicht? Was macht der Bauprojekt erfolgreich? Es sollte im Prinzip von diesen ganzen Konsortien an Manpower oder Womenpower, da drin sitzen, alle wissen, was ist ihr USP? Was ist meine Stärke? Nicht die Schwäche. Schwächen lassen wir bitte draußen stehen. Wir diskutieren nicht über Schwächen, weil das führt zu nichts. Sondern was ist jedem seine Stärke? Und diese Stärke, wenn man die zusammenhaut, in hoffentlich einer mediatorischen Kommunikation-Thematik, ich sage mal Projektplattform, im weitestgehenden Begriff, dann hat es Aussichten auf Erfolg.
Lass uns nochmal, wenn wir von einem Projekterfolg sprechen, mal vielleicht nochmal den monetären Aspekt ein bisschen uns anschauen. Und zwar, es gab durch die Bundesarchitektenkammer in Deutschland Mitte 2024 eine Strukturbefragung bei selbstständig tätigen Kammermitgliedern. Und an der Befragung haben ca. 17.000 Mitglieder teilgenommen. Rücklaufquote war bei so ungefähr knapp über 18%.
Ja, ist normal.
Ist normal. Ja. Also kannst du ja schon, ja. Passt. Und da wurde auch ein Median errechnet gegenüber dem Auftraggeber abgegrechnete Stundensätze für Inhaberinnen, Partnerinnen, etc. etc. Was schätzt du? Ich weiß nicht, ob du es weißt. Wahrscheinlich kennst du die Statistik, aber...
Soll ich es gleich sagen?
Sag's mal gleich, ja.
Peinlich.
Also das heißt, du kennst die Zahl.
Peinlich. Peinlich, ja. Peinlich. Und zwar, ich mach's andersrum.
Ja, mach's
andersrum. Wir sitzen vor einem Gremium, Auftraggebergremium. Wir sind eingeladen für ein Projekt, also mehrere Büros. Und da hast du Vorsprache, da hast du das Projekt zu präsentieren und so weiter. Und da wurde auch das Thema Stundensatz natürlich besprochen, nicht für den gesamten Auftrag, sondern nur für Teilaufträge.
Ja.
Kann sein, ich brauche was kostest du? Als legitim. Mit meinem Partner damals haben wir noch ein bisschen so die Diskussion auf der Stiege gehabt, was sagen wir jetzt da drinnen? Und da habe ich gesagt, du, nicht unter 185 Euro gehen wir da jetzt rein. Und mein Partner war Ingenieur, ich habe nur 120. Ich habe gesagt, wir gehen da jetzt mit 185 rein. Ich habe den Hauptauftrag, den haben wir. Da geht es jetzt um die Änderungsgeschichten oder Subaufträge oder was auch immer in die Richtung. Das ist der Stundensatz. So, wir sitzen dort vom Gremium, das war ein großes Gremium, einer Versicherungsanstalt, sagen wir mal so, ohne Namen zu nennen. Und da sitzt der Rechtsanwalt als Vorsitzender
dieses Gremiums. Das ist ein perfektes Beispiel.
Wunderbar, oder? Das meine ich ja, ne? Deswegen das Thema. Und dann kommt das Thema, ja, aber Ihr Stundensatz, Herr Streuker, 185 Euro, der ist schon sehr weit über den üblichen Sätzen. Habe ich gesagt, wissen Sie, meine Kollegen, ich liebe sie alle, aber betriebswirtschaftliche Stundensätze zu berechnen, bedarf zumindest einer Grundausbildung. Sonst kann man da gar nichts sagen, wenn man das nicht weiß. Aber so wie wir jetzt da sitzen mit 185 Euro meine Stunde und Sie, wie Sie jetzt da sitzen als Rechtsanwalt in Vertretung der Auftraggeberseite mit 450 Euro, sind wir unterhalb so billig.
Wie war die Reaktion?
Diskussion erledigt. Er ist rot angelaufen, der Rechtsanwalt, weil die Auftraggeber haben gesagt, 450 Euro die Stunde.
Okay, ich habe danach nochmal ein Gespräch zwischen Auftraggeber und Rechtsanwalt. Nein, aber
vielleicht das Thema ganz kurz, das übernehme ich, dann sind wir mit dem nämlich durch, damit man es versteht. Das nehme ich bei meinen Seminaren immer gern in die Rolle. Da gibt es mir zwischendurch eine Frage, welches Auto fährst du? Ja? Jetzt sagst du, keine Ahnung, Audi, Mercedes, irgendwas, so deutsche Wertmarke. Ne? So, jetzt gehst du nicht zu einer XY-Fachstätte, sondern zu einer Vertragswerkstätte.
Dann was ist der Stundensatz? Den Monteursatz, genau.
Kriegst du was geschenkt dazu?
Nein, du kriegst sogar, selbst wenn ein Glühbirnchen ausgetauscht wird, bekommst du einen so anteiligen Stundensatz.
Und wir lassen uns unter dreistellig bezahlen für haftungsmäßig intensive, langfristige Bauten und Räume, die über 30, 40 Jahre stehen? Wo ist die Relation?
Passt nicht. So. Also, um das jetzt aber nochmal aufzulösen, bei der Befragung kam bei raus, das ist ja vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer auch nochmal ganz interessant, im Median wohlgemerkt, 2023 die Ergebnisse für Inhaber, Partner und Geschäftsführerinnen 95 Euro.
Entschuldige.
Angestellte Architektinnen aller Fachrichtungen, Stadtplanerinnen etc. 85 Euro. Etc. etc. Also ich glaube weit weg von deinen 185, von denen du gesprochen hast, aber noch viel weiter weg von den 450 von dem entsprechenden Anwalt. Ne?
So. Also wir haben einen Büromittelsatz da hier im Büro mit 155 Euro. Das ist der Mittelsatz, wohlgemerkt. Das heißt, wir verrechnen für Aufträge im Stundensatzbereich 150 Euro die Stunde.
Hm. Aber ist denn aus deiner Sicht diese 95, die bei der letzten Befragung für Inhaber, Geschäftsführer etc. Ermittelt das wurde, ist die wirtschaftlich?
Null. Ich glaube, ich glaube eher, dass wir befragen Eisbären nach dem Schnee. Ja? Achtung.
Ja? Der schmilzt momentan rapide.
Die 95 Euro könnten vielleicht stimmen als Eigenkosten. Ja? Also meine Eigenkosten ohne Gewinn, ohne allem. Ja? So verstehe ich das auch meinen Kollegen, weil ich habe viele Diskussionen gehabt in der Form. Ja, das ist 95 Euro, das ist super passend. Das sind aber nur deine Fixkosten, also nicht das, was du als Unternehmen brauchst, das was dazu kommt.
Du hast eben einen Begriff gesagt, du hast von einem Gewinn gesprochen.
Ja.
Jetzt kann ich mir ja schon vorstellen, dass du ja sehr beschlagen bist mit dem ganzen Thema Zahlen, Kosten etc. in einem Architekturbüro. Wie hoch ist der Gewinn in einem Architekturbüro?
Gute Frage. Ich stelle sie gleich meinen virtuellen Seminarteilnehmern in die Richtung, weil das war auch meine Frage an die Gesellschaften. Was glaubt ihr, was euer Gewinn ist? Und die meisten haben dann gesagt, ja, mein Gewinn ist bei 15-20%. Und ich so, bravo. Mein Gewinn bei 17%, mein Gewinn bei so irgendwas. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich sitze in einem Seminar, wo lauter schwerreiche Architekten drinnen sitzen mit so viel Gewinn. Ne? Trotzdem ist nichts am Bankkonto übrig. So, der Realgewinn, nicht nur bei ChatGPT, sondern der Realgewinn liegt ganz klar bei 2-5% maximal.
Ich habe tatsächlich, als ob du in meinen Kopf reingucken könntest, ich habe tatsächlich ChatGPT gefragt.
Das ist aber so,
und ChatGPT hat mir gesagt, zwischen 8-15%.
Ja.
Aber ich sag mal so, das ist ja eine künstliche Intelligenz, die mit dem arbeitet, womit sie ursprünglich von irgendjemandem mal gefüttert wurde oder immer noch wird.
Also KI halte ich nicht als KI, sondern immer noch als dumm, weil sie recherchiert nur und fasst zusammen.
Ja, also das heißt aber, da handelt man doch auch, wie soll ich sagen, oder verarbeitet alte Daten oder falsche Daten, oder?
Nein, es gibt ja dieses 16-17% gibt es ja sehr wohl. Vor allem die, wo der Eigentümer sich selbst nicht wegrechnet, als wie angestellter Geschäftsführer. Das sind nämlich meistens die. Das ist mein Gewinn.
Aber ist dessen Arbeit dann nichts wert?
Das ist Thema dann. So, eigentümergeführte Büros. Ja? Reden wir mal von kleinen Mittelstrukturen, so wie da, maximal 10 Mann.
Ja.
Der Eigentümer rechnet sich nicht, das, was übrig bleibt, ist dann seins. Ne?
Mhm.
Da reden wir dann von 16%. So, wenn ich mich selbst aber als...
Ist aber eine kleine Milchmädchenrechnung, oder?
Genau. Da sind wir beim Thema. Die Milchmädchenrechnung ist ganz bei meinen Kollegen ganz viel vertreten. Ja, ist meins. Nein, ist nicht deins. Na, du musst Alimente zahlen. Hoffentlich nicht, aber vielleicht doch. Mieten, keine Ahnung,
Kreditrückzahlungen. Soll das Büro vielleicht auch warm sein?
Zum Beispiel, ne, in der Form. Also alles das, was das herumläuft, kann man Versicherungsbeiträge, Steuerberater etc. 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 Also bist du dann nach Abzug dieser ganzen Geschichten auf 2-5%.
Sehr schön. Eigentlich kommen wir so in so einem fließenden Übergang zu einer nächsten Frage. Und zwar, du hattest eben von dem Gewinn und von den diversen Kostenarten gesprochen. Bei dieser Befragung von der Bundesarchitektenkammer, da kam eine Zahl, ich war ein bisschen erschrocken. Und zwar ging es darum, wie viele Büros kannten 2023 ihren Gemeinkostenfaktor. Und ganz ehrlich, als ich die Zahl gelesen habe, war ich persönlich etwas erschrocken. Wollen wir darüber diskutieren oder soll ich es einfach nur raushauen?
Na, haus raus, dann können wir gleich darüber diskutieren, weil das passt am besten, gell?
2023 kannten sage und schreibe 23% bei dieser Befragung, wir können uns daran erinnern, vor ungefähr 5 oder 10 Minuten, 17.000 Teilnehmer, 23% kannten ihren Gemeinkostenfaktor.
Ich wage zu behaupten, dass die 23% die Ahnung hatten, was einer ist, aber nicht den richtigen berechnet haben.
Aber das ist, ich komme nochmal darauf zurück, das ist doch alles noch nicht wirtschaftlich.
Nee. Das ist ja auch der Grund, warum Architekturbüros eher selten in Richtung gewinnorientierte Unternehmen, bis auf wenige Ausnahmen.
Aber jetzt, du sagst, Sie kennen vielleicht den Begriff des Gemeinkostenfaktors, aber Sie wissen vielleicht gar nicht selbst. Aber was braucht es denn letztendlich, um den Gemeinkostenfaktor zu berechnen? Und gibt es dafür, kommen wir jetzt nochmal auf unsere Software zurück, von unterm Strich eine Lösung?
Ja, sicher. Das ist eine dieser Urgeschichten, die bei unterm Strich schon von Anfang an drinnen war. Das sind die banalen Grundlagen von betriebswirtschaftlichen Kenndaten. Wir haben sie damals gegossen in einen Verein, der sich BEPSIM genannt hat. Hat es lange Zeit gegeben, wo wir mitgewirkt haben. 7 Kennzahlen, die wichtig sind für das Kennen eines Büros. Geht es wirtschaftlich gut oder nicht? Oder wo muss ich ziehen? Mhm. Und einer dieser Faktoren ist der Gemeinkostenfaktor. Um zu wissen, was habe ich an Produktivprojekten? Stunden, die Geld bringen. Und Unproduktivprojekten, die ich brauche, um diese Projekte zu haben. Das heißt, da gibt es ja mehrere Faktoren für den Gemeinkostenfaktor. Ne? Das ist nicht nur das Sekretariat, das keine Stunden schreibt. Das ist nicht nur ich, der vielleicht auch keine Stunden schreibt. Das ist nicht nur alles mögliche an sonstigen flexiblen oder fixen Kosten, die ich habe, sondern das sind vor allem die produktiven und unproduktiven Stundenleistungen meiner Projekte. Ich habe so und so viele Produktive, ja, die bringen mir Cash, aber ich habe genauso viele Projekte, die unproduktiv sind. Ein Wettbewerb-Thema, der kein Geld bringt, Studien, die kein Geld bringen, Auftraggeber, die in Konkurs gegangen sind, wo ich kein Geld bekomme, alles diese Dinge müssen mit den Projekten,
müssen
die Geld bringen,
werden.
Müssen abgefangen werden. Und die gehören selbstverständlich auch in den Gemeinkostenpot hinzu und das wechseln die meisten. Das heißt, diese Berechnungsmethodiken, was ist ein Gemeinkostenfaktor, haben wir ja lange Jahre versucht über diverse Seminare, auch in der BEPSIM-Reihe, klarerweise mit dem Clemens Schramm, das einmal so in den Köpfen ein bisschen hineinzubringen. Aber das braucht es immer wieder, das muss auf die Uni. Das ist bis heute nicht auf der Uni gelandet. Wenn es nicht auf der Uni landet, dann kann die nächste Generation nichts damit anfangen. Das gleiche Thema wieder. Deswegen wundert mich die 2024-Umfrage gar nicht, weil so wie ich als Freifach-Controlling Management in Graz habe, gibt es in Deutschland, glaube ich, gezählte 3 oder 4 Themenkreise in ganz Deutschland, die sich mit den ähnlichen Themen im Architekturbereich beschäftigen.
Noch ein Aspekt von dieser Befragung, die mir auch ein Stück weit, also er hat eigentlich nicht die Augen geöffnet, das war für mich eigentlich nur eine Bestätigung, wenn man ehrlich ist. Es wurde gefragt, ob die Projektstunden überhaupt systematisch erfasst werden. Und da hätte ja unterm Strich jetzt auch eine Lösung für. Aber was schätzen so 2023, wie viel Prozent der Befragten haben gesagt, ja, die Projektstunden werden erfasst?
Ja, sie werden erfasst. Ja, das stimmt schon, sie werden erfasst. Man darf eins nicht vergessen, es bedarf ja nicht nur einer rundum gemachten Software für das ganze Thema, sondern die meisten arbeiten über Excel.
Ja.
Das ist das große
Zeitfassungsthema. Ja, und du musst dummerweise auch noch was eintragen, sonst kommt ja hinten nichts raus.
Genau, dann macht es die Sekretärin für alle, die Dinge werden vergessen, am nächsten Tag sowieso, die Woche drauf sowieso, oder in Summe, ja, das Projekt ist jetzt nicht gewinnorientiert, schimmert die Stunden dorthin. Mhm. Also Selbstbelegungsthema ist ganz groß, was da anbelangt. Also das stimmt schon, ja, die Frage, ja, wir fassen Stunden, aber das war es dann auch schon. Sinnhaftigkeit ist was anderes.
Und trotzdem haben fast 40% geantwortet, dass sie die Stunden, die Projektstunden nicht erfassen.
Bitte anmelden zum Pizzafahrer oder Kurierdienst für sonstige Austragungsgeschichten in einem Dienstleistungsbereich, dann haben sie irgendwas vergessen.
Aber wieso hat man eigentlich keine Lust, Geld zu verdienen?
Kann man so. Das ist die größte Frage überhaupt, genau, was ich meinen Kollegen auch immer wieder bei den Seminaren, was ist mit euch? Also wir haben Diskussionen gehabt, ob die HUI, ist die notwendig, ist sie nicht notwendig? Und ich habe gesagt, Herrschaften, wollt ihr nicht mehr verdienen einmal? Wir haben große Diskussionen gehabt, das war in Düsseldorf, kann ich mich erinnern, vor 10 Jahren. Große Ankündigung, so eine Studie wieder vom BAK und so weiter und hin und her. Und da ist eben rausgekommen, bei den kleinen und mittleren Betrieben, dass die HUI selbstverständlich nicht auskömmlich rechnet. Geht gar nicht. ich kann für ein Familienhaus nicht Summen verrechnen, die ich tatsächlich brauche, aber ich brauche diese Stunden, um dieses Projekt zu machen.
Ja.
Also wohl, dann gehe ich mit meinem Stundensatz runter, ne? Bin ich bei 30, 40 Euro, habe ich schon gehört. Da habe ich gesagt, bitte, ist Liebhaberei dann, ja? Aber hat mit Geschäftsverdienen nichts zu tun.
Wie war das mit Mindestlohn?
Ja, so irgendwie, ne?
Ja, also, ja.
Also wir sind schon ein sehr masochistischer Bereich mit durchaus sadistischen Auftraggebern.
Das wäre ja schon fast so was wie ein Schlusswort, aber zwei, drei Fragen hätte ich noch an dich. Letztes Mal wegen dieser Befragung, es ging um das Thema Abschläge.
Ja.
Wo ich mich dann auch gefragt habe, okay, aber wenn ich jemanden für etwas einen Abschlag oder einen Rabatt oder wie auch immer gewähre, dann muss ja, warum erstmal eigentlich? Nur weil ein Abschlag gefordert wird, muss ich ja nicht automatisch sofort einen geben.
Nee.
Weil dann mindere ich ja auch letztendlich den Wert meiner Leistung. Das hatten wir ja eben. Was ist die Arbeitsstunde wert? Was ist die Arbeit wert? Mhm. Was schätzt du denn? Wie viele haben letztendlich gesagt, ja, ich gewähre einen Abschlag und dann auch noch in was für einen Höhen?
Ja, ich mache einen kurzen Teil daran, warum diese Zahl da steht. Auch bei meinen Seminaren immer wieder gefragt, ob man kennt eines der größten Marketing-Sprüche von vor 25 Jahren, glaube ich, ist das ja. Eines der größten Marketing-Sprüche, die genau auf die Psyche zielt und auf das Thema, warum Menschen zu Schnäppchenjäger geworden sind, und zwar in allen Richtungen.
Nein, nein, nicht der Werbespruch eines
Medienunternehmens,
eines
größeren. Ja. Nennen wir es den Spruch, kann man Geiz ist geil nehmen.
Ja.
Das ist das Thema. Und dieser Spruch hat sich so manifestiert in allen Schichten, in allen Bereichen, überall. Ja. Das ist genau das Thema. Überall, du suchst nach den günstigsten an der Himmel und willst das Maximum haben, willst aber nichts zahlen dafür. Die Qualität muss ganz hoch sein, aber noch billiger muss es sein. Also das geht irgendwo nicht.
Also ganz ehrlich, die Diskussion, ich weiß nicht, wie oft ich die in meinem Leben schon geführt habe. Und ich bin der Meinung, wenn du eine gewisse Leistung haben willst,
dann ist es
dann
wert.
Hat die einen gewissen Preis.
So. Und jetzt
kommt hast du vielleicht noch ein kleines Delta, hoch und runter.
Ja, aber das kannst du machen.
Das sind nicht mehr als 5%.
Das kannst du machen. Und dann musst du aber eines, und das musst du eines beherrschen. Du musst, und das ist das, was ich versucht habe, mit dem kleinen Beispiel vorher darzustellen, also Kostenanbot und Dienstleistungsangebot.
Hm.
Dann musst du deine Leistung so präsentieren, dass du deine Leistung verkaufst. Du musst deine Leistung verkaufen können.
Ja.
Das, weil der Kunde ist, okay, jetzt verstehe ich das, was ich kriege.
Und da gehst du nicht automatisch mit deinem Stundensatz, was wir vorhin
hatten. Ganz zum Schluss.
Sondern du gehst mit der Leistung.
Mit der Leistung.
Und dann sagst du, okay, gut, weißt du was, dann reduzieren wir halt die Leistung.
Ja, genau. Modell brauchst du keins zum Beispiel, nicht? Oder du brauchst jetzt diese Ausformulierung der x-ten Visualisierung nicht, oder so. Kann man weglassen.
Okay.
Also zum Abschlägen, Abschläge gibt es ja, aber im maximalen Bereich von 5, 6, 7% auf und unter in die Richtung. Und also ehrlich gesagt, bei jeder Sportartikelhändler, der ganzjährig Rabatte raushaut,
da stellt sich eine ganz andere Frage.
Okay? So.
Ja. Also es wurde von vollständig 9% haben das gesagt, dass sie geforderte Abschläge gewähren. Und
warum eigentlich?
Ja, das weiß ich
nicht. Weil sie Folgeaufträge glauben zu kriegen?
Ja, aber in der gleichen, absolut gleiche Befragung kam bei raus, sind daraus Folgeaufträge entstanden?
Genau.
Ja, und da haben aber sage und schreibe 83% geantwortet. Nein.
Nö.
Also, okay, lassen wir den Punkt.
Ich glaub, das ist genau das. Das ist beantwortet sich selbst. Ne?
Ja. Machen wir kurz einen Ausblick. Was heißt Ausblick? Also künstliche Intelligenz, wir hatten es ja vorhin schon mal so. Ist ja eigentlich nur das momentan noch, wie es gefüttert wird. Du hast meines Wissens nach noch mit einem Rapidographen gearbeitet.
Ja, herrlich, das war noch Zeiten.
Das war noch Zeiten.
Bis zur 13, also 13 ist der Strichfeinstärke, also bis zur 13, die musste man tatsächlich eine Stunde vorbereiten, damit man auf den ersten Strich zeichnen konnte. Dann geht das Ding nur eine Stunde, dann musst du es wieder auseinanderbauen und wieder. Also da hat du ganz andere Haptik in deinem Umgang mit deinen Plänen gehabt als heute.
Ja? So, dann ist irgendwann einmal kam so das Thema CAD auf, ja, das war ja schon ein kompletter Paradigmenwechsel.
Voodoo war das damals, Voodoo.
Genau, jetzt ist das Voodoo nochmal quadriert worden, also nochmal Potenzial gestiegen und wir beschäftigen uns jetzt mit einer KI oder mit einer AI, also sprich künstliche Intelligenz. Und ich frage mich manchmal, warum eigentlich Architekten immer noch in 2D
das ist ja großartige
planen, bauen in 3D, Aber nutzen diverse Tools, die es im Bereich der KIs gibt, eigentlich gar nicht.
Die meisten Kollegen in der Richtung sind aus der Generation, nach wo ich herkomme, aus der Rapidographenzeit. Ne? Der Sprung ins erste CAD-Zeitalter war ein Gewaltsprung.
Ne? Das heißt, die sind so, so kaltes Wasser gesprungen, die sind jetzt noch in der Erfrierung.
Die sind nur dort und sie verstehen auch nur das in die Richtung. Und ich habe schon immer, es gibt ja Software, die haben immer schon in 3D gearbeitet. Und es gibt Software, die arbeiten perfekt in diesem Bereich. Man muss nur die Leute schulen. Es ist Aufwand. Man muss die Leute schulen. Man muss anders denken. Jetzt ist BIM dazu gekommen vor ein paar Jahren. Wir sind restlos hinten nach, was BIM anbelangt, mit der ganzen Thematik. Wir haben es noch immer nicht verstanden, um was dabei ist, wir tun. Auch der Auftraggeber hat es nicht verstanden, um was es eigentlich geht.
Fordert es aber.
Natürlich, aber er versteht es
nicht. Er weiß nicht, wieso, aber er fordert, weil es ist ja auch hoch, es zu fordern.
Das ist ungefähr so das Thema. Und meine Kollegen müssen sich bei dem Thema Werkzeugtechnologie, und um das geht's.
Das ist ein Werkzeugkasten.
Fertig ist die Geschichte.
Mehr ist es nicht.
Ich fahre heute auch nicht das Auto, außer meine Oldtimer, die ich gerne pflege, aber mit denen fahre ich nicht auf der Autobahn 160, weil dann fliegen sie mir um die Ohren.
Und was ich schon so oft gesagt habe, ich glaube, viele Architektinnen denken immer noch, es gibt die eine KI und die kaufe ich mir dann und dann macht die das, was ich will.
Das
ist ein Werkzeugkasten. Da muss ich gucken, mit was bestücke ich den, was brauche ich
den
für welchen
beherrschen.
Anlass.
Den musst du beherrschen.
Erstmal analysieren, was brauche ich. Und dann passend bestücken, ist es auf mich zugeschnitten und. Und ich glaube, dieses damit auseinandersetzen, das ist für viele noch so, ach nee, muss ich ja noch nicht, ich habe ja noch Zeit.
Doch, sie müssen, weil der Kollege, also wenn ein Auftraggeber kommt, das haben wir schon erlebt, wenn ein Auftraggeber kommt, ja, ich hätte gerne eine Studie von euch und so weiter, dieses und jenes, blablabla, und wir arbeiten bereits mit KI, also zumindest was möglich ist in der Form und wo es möglich ist. Und du bist bei manchen Entscheidungsprozessen wesentlich schneller. Du kommst zu schneller, du musst sie prüfen.
Ja, das musst du,
Die Pflicht hast du sowieso. Aber du bist zu einer Entscheidungsfindung bist du schneller dabei. Und um diese Beschleunigung geht es ja immer mehr. Ne? Hm. Und Werkzeug dient eigentlich immer zur Beschleunigung von der Thematik. Und wenn man da stehen bleibt, bleibt man stehen.
Wie sieht die Rolle der Architekten in der Zukunft aus?
Schwierig. Wir degradieren uns gerade selbst zu Designern, nicht mehr zu den Grand Senior Architekten, wie ich sie noch verstehe, als Generalplaner, Generalisten. Wir haben jetzt die Chance, auch mit diesem neuen Werkzeug, wenn wir das beherrschen, und das sind wir weit vorne, dann bist du weit vorne, dann kannst du den Sprung schaffen in einen neuen Markt. Der Markt ändert sich, der Markt wandelt sich, die Ansprüche werden anders. Es wird schneller, es wird anders gehen, es geht in Richtung Fertigteil-Debatte, es geht in Richtung Gebäudetyp E, es geht ganz viel in vielen verschiedenen Richtungen. Das musst du beherrschen, wenn du überleben willst. Dann kannst du ein USB für dich selbst generieren und vielleicht so ein Generalisten wieder werden, das du brauchst zum Überleben. Weil sonst oder bist du Designer von links hinten in der 17. Etage.
Du kannst auch selbst wieder ein Stück weit zu einer Marke werden.
Genau.
Die letzten beiden Fragen. Wir haben uns schon so verplaudert. Ich habe schon auf die Uhr geguckt und dachte mir, oh Schreck, aber es war ja sehr unterhaltsam. Warum bist du Architekt geworden? Punkt 1. Und warum wurdest du dann selbstständig?
Ich bin Architekt geworden, weil es mein Vater war. Wir sind aus einer Technikerfamilie raus. Mein Großvater war auch schon Vermessungsingenieur in Kroatien unten. Und davor auch schon. Also das liegt im Blut. Naturgemäß war es jetzt nicht mein Streben, gleich am Anfang meinen Vater zu überflügeln, aber später.
Ja, okay.
Das ist Natur so. Das ist Natur so. Wie dem auch sei, kurzer Abzweiger dann in die Softwarebranche, oder kurzer langer Abzweiger in die Softwarebranche, um das Architekturleben zu gestalten oder gestalten zu können. Das war notwendig. Mit der Architektur alleine wäre das so nicht gegangen. Das heißt, man muss sich schon überlegen, in die Richtung Selbstständigkeit, wohin geht man, was will man damit erreichen? Das ist die Beantwortung der zweiten Frage. Die Selbstständigkeit bedient natürlich das Thema, was will ich? Und zwar relativ konkret. Und nicht nur, ja, heute haben wir ein Projekt, machen wir einmal und so weiter und tralala, sondern du solltest schon genau wissen, mit diesen Zielen, mit diesen Inhalten, in den nächsten 3 Jahren habe ich das vor.
Also letztendlich gestalten.
Konsequent.
Wirtschaftlich gestalten.
Ja.
Und dann kommen wir eigentlich auch schon zu dem Titel von unserem Podcast. Was bleibt übrig?
Was bleibt übrig?
Ja, lieber Guido, vielen Dank für die Gastfreundschaft hier bei dir im Büro in Graz. Das war der DBZ-Podcast. Die DBZ berichtet praxisnah, führt mit Architektinnen und Bauingenieuren und nutzt dafür vielfältige Medienkanäle wie eben den Podcast. Entwickelt wird der Podcast von der gesamten DBZ-Redaktion. Wenn ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, könnt ihr das am besten, indem ihr unser DBZ-Magazin abonniert oder unserem Podcast 5 Sterne verleiht. Der DBZ-Podcast wird von unserem Tonmeister Lynn Meisenberg abgemischt. Ja, mehr Informationen auch zu allen bisher erschienenen DBZ-Podcasts und allen relevanten Themen des Bauens gibt es auf dbz.de. Vielen Dank an die Zuhörerinnen und Zuhörer und vielen Dank nochmal an dich, Guido.
Auch von mir war sehr überrascht über das Thema als solche, aber die Fragen waren sensationell und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht zum Zuhören und vielleicht hat es den einen oder anderen weitergebracht.
Besten Dank.